Hallo zusammen und hallo Micha.
Hallo Flo, endlich treffen wir uns mal wieder.
Ja, endlich bist du mal wieder zu Gast bei uns und wir reden heute nicht über Mega Man.
Sondern über AbSolo. Ich weiß gar nicht, du hast mir damals, das war bei der Gamescom, ich weiß noch, du hast mir den Abend ein bisschen versaut. Naja, hast du natürlich nicht, aber da hast du mir gesagt, ja, ich war bei den Anfangsfolgen dabei. Das heißt, die neuen Zuhörerinnen und Zuhörer kennen mich gar nicht. Ja, ich war bei der Pilotfolge Mega Man mit am Start. Da durfte ich mit Flo über Mega Man 10, 11?
11.
11, was genau quatschen. Ja, jetzt freue ich mich, dass ich wieder hier bin. Wir dürfen über Absalom sprechen.
Richtig, das absolute Spiel? Ha, Fragezeichen? Nee, nachdem das Spiel ja so dermaßen gehypt war und so viele Lorbeeren sich abholen durfte, Vorschusslorbeeren vielleicht auch schon, das weiß ich nicht, aber als es rauskam, das hatte ja die Presse teilweise bestimmt und ich habe links und rechts gehört, boah, so ein gutes Roguelite. Und dann habe ich es mir angeschaut und habe gedacht, oh nein, ein Beat'em'up Roguelite. Okay, das hast du noch nie gespielt, aber nee, ich kann Beat'em'ups eigentlich echt nicht gut. Also Double Dragon oder Teenage Mutant, Ninja Turtles, Turtles in Time habe ich zwar alle gern gespielt, aber war da echt nie so richtig drin.
Ja, meinst du, du warst nicht gut im Sinne von, die waren dir zu anspruchsvoll oder du hattest einfach nicht so Bock drauf?
Beides.
Ja.
Meistens war ich gegen Ende nicht gut genug und dann hatte ich keinen Bock mehr drauf, weil man dann ja wieder von vorne anfangen muss und man irgendwie bei Beat'em'ups habe ich immer so dieses Gefühl gehabt, ich möchte jetzt fertig werden. Ich möchte jetzt hier
Ja.
endlich mal bis zum Ende durchkommen. Und dann bist du im letzten Level oder im vorletzten Level scheiterst du und du siehst den Endgegner nie. Und aber dann haben sie ja alles richtig gemacht. Dann haben sie ein Roguelite draus gemacht.
Wollte schon gerade sagen, das passt doch quasi wie die Faust aufs Auge, oder? Pun intended.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, es hat bei mir auch wie die Faust aufs Auge gepasst, weil es hat dafür gesorgt, dass meine Motivationskurve gestiegen ist.
Ja, ich grätsch mal rein. Ich bin nämlich genau das andere Lager, sag ich mal. Ich bin mehr so Beat'em-up-Fan, auch erst super spät dazugekommen. Ich habe zum Beispiel auch Marvel, ist das Cosmic Invasion, fand ich richtig cool, dieses Beat'em-up, dieses Pixel-Ding. Und bin sehr spät erst reingekommen und Roguelites, damit kann ich eigentlich gar nichts anfangen. Mir geht es eigentlich voll auf den Sack, wenn ich immer wieder neu anfangen muss. Brawlhalla Pit fand ich noch cool, aber so generell die Prämisse von Roguelite finde ich irgendwie nicht so, also macht mich nicht so an. Aber Absalom hingegen, siehst du, also ich bin ja dann wieder, wie gesagt, von der anderen Partie, hat dann richtig Bock gemacht aufgrund des Gameplays.
Ja, guck mal, da kommen wir aus zwei verschiedenen Lagern und dann können wir es aus zwei verschiedenen Richtungen
Ja,
anschauen.
genau.
Ich, der Roguelite-Fanatiker und du, der Beat'em'up-Fan.
Ja, richtig. Ist auch spannend, weil das ja von dem Streets of Rage 4 Publisher Dotemu, gepublished wurde und damit hat es ja, glaube ich, dann schon in diesem Portfolio einen gewissen Qualitätsanspruch, würde ich sagen, und kann damit ja wahrscheinlich auch Beat'em'up-Fans sehr gut abholen.
Ja, ich weiß gar nicht, ob Artis das gespielt hat. Muss er eigentlich, glaube ich, schon fast. Der nimmt ja alles auch von. Ich hätte jetzt Dotemu gesagt immer,
Ja,
oder habe
oder
ich
so. Ja,
gesagt.
ja. Mach mal.
Wie auch immer. Müsste ich den mal fragen, ob der das gespielt hat, weil der ist bei sowas ja eigentlich auch immer voll dabei. Aber jetzt wollen wir doch einfach mal einsteigen und den Leuten erklären, was das Ganze ist, warum es toll ist und worum es geht.
Richtig.
Möchtest du gern einmal so grundlegend erklären, was ist denn Absalom? Wir haben es jetzt zwar schon ein bisschen gesagt, ein Beat'em'up irgendwie, auch ein bisschen Roguelite, aber wie schaffen es diese beiden Genres, sich quasi miteinander zu vermählen?
Ja, also wir haben natürlich die Auswahl zwischen verschiedenen Charakteren. Ich glaube, vor dem DLC waren es vier. Ich weiß nicht, ob es der DLC überhaupt einen neuen Charakter hinzugebracht hat oder nur neuen Modus irgendwie, ne? So war das. Vier verschiedene Charaktere mit vier verschiedenen Kampfstilen. Man startet in so einer Hub-World. Dort kann man seine Fähigkeiten aufleveln. Du kannst Trinkets schon vorher freischalten, wenn man schon ein paar Runden gespielt hat. Und dann startet man wie immer, wie bei einem Roguelite übrig, in die Welt und kann dann so. Ich habe es Level genannt, aber es sind eigentlich so Bildschirme wie beim Beat'em'up üblich. Kommst in den Bildschirm rein, da sind ein paar Leute, die wollen auf die Fresse, du gibst denen auf die Fresse. Dann geht's weiter, wenn du ja siegreich hervorgegangen bist. Zwischendurch gibt's noch ein paar Bosse, die sind ein bisschen anspruchsvoller, haben auch einen eigenen Spielstil. Gegner droppen HP-Regenerations-Items wie eine Möhre oder so. Und dann gibt's noch Waffen, die du aufheben kannst, die kannst du um dich werfen, für so Fernkampfangriffe. Dann gibt's noch jedem Bildschirm, sage ich mal, so einen kleinen, so ein Upgrade. Gibt es verschiedene Trees, sage ich mal, mit verschiedenen Elementen, aber können wir später noch drüber sprechen. Ja, und dann kämpft man sich so seinen Weg durch die verschiedenen Level, die auch später verzweigt sind. Es gibt verschiedene Gebiete, nenne ich es mal, die man auf der Karte auch einsehen kann. Und dann muss man am Ende einem sehr starken Boss optimalerweise ein bisschen das Genick brechen, um das Spiel abzuschließen. Und wenn man halt verliert, wie beim Roguelite üblich, kann man die einzelnen Ressourcen wieder mitnehmen und neue Fähigkeiten freischalten, Trinkets, wie gesagt, vorher schon anlegen, dafür muss man aber dann Juwelen bezahlen und sowas. Aber man wird halt mit jeder Runde irgendwie stärker und schaltet immer wieder neue Items, Trinkets, Skills, was auch immer, frei. Und natürlich, du wirst besser in deinem Kampfstil, wenn du dich auf einen Charakter spezialisiert hast. Das ist so der ganz kurze Rundown. Hast du was hinzuzufügen?
Bam, eine Minute ungefähr, um das ganze Spielprinzip zu erklären. Durchgerusht bis zu geht nicht mehr. Ich würde da tatsächlich ein bisschen mal zwischendrin nochmal in die Tiefe gehen, denn den Beat'em-up-Part hast du ja ganz klassisch beschrieben. Das ist ja wirklich so, wie man es kennt.
Genau.
Kommen auch keine großartigen Überraschungen daher. Wir haben unsere Charaktere, die haben ihre typischen Angriffe, leicht, schwer. Man kann Sprungangriffe machen und jeder hat noch so eine Art Ultimate-Angriff.
Ja, also man mit jedem, glaube ich, Tod, sage ich mal, den man, also mit jedem besiegten Gegner füllt sich eine Mana-Leiste, die ist auch später auch noch erweiterbar. Und dann kann man so Spezialangriffe verwenden. Die sind jetzt nicht so übel stark, aber die haben dann schon nochmal Einfluss auf den, ich sag mal, strategischen Aspekt. Du kannst auch noch zwischen 6 wählen und dann kannst du, ja, gucken, welche dir am ehesten liegt. Manche sind AOE, manche sind eher so Single-Target-Damage und sowas. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Addition. Ja, das sind die kleinen Ultimates, würde ich sagen, ja, wie du richtig gesagt hast.
Dann hat man noch einen richtig großen Ultimate, den man dafür braucht man eine Ressource und im Normalfall kann man den ein, maximal zweimal im Spiel starten. Das ist quasi dieses typische, du drückst auf den Knopf und alle Gegner kriegen auf dem Bildschirm Schaden oder sonst irgendwas. Also da soweit so gut. Ich würde auch nachher mal auf die unterschiedlichen Charaktere und Kampfstile und so weiter im Detail eingehen. Jetzt kommen wir aber zu was, das hast du so ein bisschen, da muss ich jetzt hier als der Roguelite-Fan so ein bisschen die Nase rümpfen, das hast du so nebenbei abgetan. Ja, dann stirbt man und dann kriegt man Ressourcen und sowas. Also das so geht ja mal gar nicht.
Mir leid.
So.
Dann hau mal raus, erleuchte mich als jemand, der Roguelite eigentlich nicht so mag.
Ja, guck mal, es ist die Möhre. Es ist die bekannte Möhre, die der Spieleentwickler dir vor die Nase hält und damit rumwackelt und sagt, na, jetzt bist du gestorben, jetzt hast du keinen Bock mehr, jetzt willst du ausmachen, ne? Aber guck mal, du kriegst hier eine Ressource. Die sind Kristalle, die kann man im Spiel sammeln, die kann man allerdings auch am Ende ausgezahlt bekommen. Und diese Kristalle kann man in dieser Hub-Welt für Upgrades einsetzen. Das kann man jetzt zum einen dafür einsetzen, um Fertigkeiten zu verstärken. Allerdings auch solche üblichen Geschichten wie passive Fertigkeiten und dergleichen zu erhöhen. Das heißt, es ist wie immer, man schaltet quasi neue Fertigkeiten, Angriffe und dergleichen frei. Was hier ein bisschen anders ist, dieses Upgrade-System basiert zum einen nicht unbedingt auf den Charakterklassen beziehungsweise auf den Charakteren, die man so spielt, die man übrigens freischalten muss. Zu Beginn hat man 2 Stück und 2 kommen im Laufe der Story dazu. Aber jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, jetzt bin ich gerade kurz durcheinander gekommen. Genau, das Upgrade funktioniert folgendermaßen. Wenn man dieses Upgrade-Menü öffnet, hat man eine Leiste, kann man sich so vorstellen, ist wie ein Baum, der allerdings von oben nach unten geht. Und man hat auf jeder Ebene so 5 oder 6 müssten sein, oder? Upgrades, zwischen denen man auswählen kann. Für dieses Upgrade muss man Punkte ausgeben und man kann theoretisch auch alle kaufen. Das Problem ist, wenn man alle versucht zu kaufen, dann muss man ziemlich viel von dieser verdienbaren Ressource ausgeben. Dazu gehören so Sachen wie: Du kriegst mehr Leben, also deine Gesamt-HP wird sich erhöht, dein Gesamt-Mana wird sich erhöht. Oder du machst mehr Schaden, wenn du auf berittenen Tieren unterwegs bist. Oder deine Zauber, also deine Elementarattacken machen mehr Schaden und so weiter und so fort.
Mhm.
Und so arbeitet man sich quasi von oben bis ganz nach unten durch und der ist auch endlich. Also es gibt einen Endpunkt, wo man alles freigeschalten hat und der kommt, also jetzt nicht mega schnell, aber ich habe ihn tatsächlich nach dem allerersten Mal Beenden der Hauptstory, Also nachdem ich den Endboss einmal erledigt hatte, war ich schon zu dreiviertel durch.
Ja.
Das spricht jetzt vielleicht auch nicht für mich, weil ich habe auch teilweise ziemlich viele Anläufe gebraucht, bis ich dort angekommen bin. Aber es ist nicht so, dass man jetzt ewig Sachen freischaltet, sondern da ist schon eine gewisse Progression und eine gewisse Endlichkeit dahinter.
Genau, und ich glaube, das ist das, was mir auch so gut gefallen hat. Ich war auch relativ schnell durch diesen Baum, den du beschrieben hast, weil man hat irgendwie Auswahl aus 8 Verbesserungen oder 4 oder so, und du musst auf eine bestimmte Anzahl von diese Steinchen da kommen, bis du zum nächsten kommst. Und das habe ich relativ schnell. Also ich habe da ziemlich mathematisch bin ich so ein bisschen rangegangen, dass ich auf jeden Fall auf die nächsten Punkte mal komme. Und am Ende habe ich dann geschaut, okay, welche Richtung möchte ich eigentlich gehen. Und diesen Punkt habe ich relativ schnell erreicht. Ich glaube nach 8 bis 10 Stunden, was mir das Gefühl gegeben hat, dass Absalom eigentlich ein vergleichsweise kurzes Spiel ist. Weil mich erschlägt bei Roguelite, bei dem Genre einfach dieses, es endet nicht. Und das finde ich immer sehr frustrierend. Es hört nicht auf eigentlich. Und da fand ich dann, dass man dann relativ schnell dann schon irgendwie dein eigenes Ende quasi, dass du das findest. Und das fand ich ziemlich angenehm irgendwie. Wie geht's dir damit als Roguelite-Veteran? Fandest du es zu kurz oder fandest du es auch angenehm?
Man muss es ja aus zweierlei betrachten. Ich habe jetzt nämlich noch vergessen, das kam mir jetzt gerade. Wenn man stirbt, kriegt man auch noch Erfahrungspunkte.
Mhm.
Die klassische Währung. Und da geht's theoretisch endlos weiter. Denn je mehr Erfahrungspunkte man kriegt, desto mehr Upgrade-Punkte kriegt man. Und desto mehr Früchte bekommt man. Die Früchte sind jetzt wiederum dafür da, dass man seine Magie verbessern kann. Das ist ein Upgrade-System, das später freigeschalten wird. Aber ja, es ist deutlich entschlackter und da bin ich relativ leidenschaftslos. Wenn es gut gemacht ist, dann ist mir ein kürzeres und kurzer und knackigeres Roguelite, wo ich weiß, okay, bis hierhin kann ich Sachen freischalten und muss mich dann halt entscheiden, lieber als wenn irgendwas künstlich aufgebläht ist. Nach hinten hinaus nimmt das natürlich noch zu, denn das Game hat natürlich auch einen New Game Plus Modus, wo die Geschichte, oder New Game Plus ist falsch, die Geschichte wird nach dem erstmaligen Beenden des Endgegners fortgesetzt. Und da geht dann nochmal eine richtige epische Geschichte weiter. Aber ich muss sagen, mich hat das jetzt nicht sonderlich gestört oder in irgendeiner Art und Weise genervt. Oder ich würde sagen, da hat mir was gefehlt.
Mhm.
Es war genug Motivation zu sagen, okay, ich möchte jetzt die Sachen weiter freischalten, ich möchte mich verbessern. Und es ist auch tatsächlich so, mit diesen Upgrades, die man für diese Kristalle kriegt, man wird merklich besser.
Das stimmt, ja. Ich finde auch, nicht nur durch diese Upgrades wirst du besser, sondern auch du gewöhnst dich total an den Charakter, den du aussuchst. Ich habe alle mal ein bisschen rumgespielt. Mir hat aber die Schwertkämpferin am besten gefallen. Ich fand einfach dieses Angriffspaket so viel angenehmer und irgendwie, ich fand das hat so Spaß gemacht. Und ich finde gerade in diesem Genre, klar, die Motivation hält dich daran, dass du immer wieder neue Sachen freischalten möchtest, einen neuen Run oder den einen mache ich noch vorm Schlafen gehen und dann werden 27 Runs vorm Schlafen gehen. Aber ich finde, das Spiel oder das Genre wird ja auch durchs Gameplay getragen und da finde ich, hat Absalom einfach, das ist fast schon eine Meisterklasse, finde ich. Das macht so Spaß, jeder Angriff, wenn er sitzt, es fühlt sich total snappy an. Du gehst schnell auch in die Runden rein. Du kannst jederzeit wieder rausgehen und quasi speichern, das Spiel beenden. Du musst den Run nicht unbedingt fertig machen, kannst später weitermachen, weil die teilweise auch so bis zu einer Stunde dauern können oder ein bisschen länger sogar. Aber das Kampfsystem selbst, diese Mischung aus diesen ultimativen Angriffen und diesen schweren, leichten Angriffen und werfen kann man ja auch noch, was ein bisschen eigenartig sich anfühlt, aber generell so die Kombos, dann kannst du noch so Aerial-Kombos machen in der Luft und da die Leute Devil May Cry-like verprügeln. Es hat total Spaß gemacht. Also da war ich richtig, kommt das Beat-em-up-Herz wahrscheinlich in mir raus. Es hat so Bock gemacht und dann in Kombination mit diesem, ist okay, wenn ich jetzt sterbe, klar, ist ein bisschen frustrierend, aber ich kriege ja noch total viele Verbesserungen, wenn ich aus diesem Run jetzt rausgehe, wie du sagst, diese Erfahrungspunkte, dass ich meine Skills weiter leveln kann, dann später noch diese passiven Fähigkeiten. Ja, und von den Edelsteinen, das ging vorher, glaube ich, ein bisschen unter. Wenn man in einem Run die Trinkets freischaltet, weiß ich zum Beispiel 10% höhere Blockrate, 5% mehr Glück oder sowas, kann man die später als Vorbereitung für den nächsten Run mit Edelsteinen kaufen im Lager. Und das, finde ich, habe ich nie so viel genutzt, weil ich dachte, nee, die Edelsteine, ich brauche die ja noch. Warum soll ich die jetzt für einen Run verschwenden? Aber allein, dass es das gibt, diesen strategischen, das macht es ja nochmal strategisch tiefer, fand ich auch ziemlich interessant. Ich weiß nicht, ob es das irgendwo anders noch gab, dass du dir aussuchen kannst zwischen, ich mache den Run jetzt besser, ich gebe jetzt Geld aus, dass ich stärker bin für diesen Run und den eventuell schaffe, oder für passive, sehr schwache Verbesserungen. Aber dann, das finde ich auch noch ganz cool, dass es da noch so eine Mischung gab.
Ja, das hat mich ein bisschen an Dead Cells erinnert. Hast du Dead Cells mal gespielt?
Natürlich nicht. Leider nicht. Aber ich habe nur Gutes gehört.
Das hoffe ich doch. Zur Erklärung, wenn man Dead Cells spielt, nach jedem Tod kommt man dann in so einem Startraum und an diesem Startraum hängen alle Items, die du freigeschalten hast, von der Decke. Das ist nur eine kosmetische Geschichte.
Mhm, ja.
Und daran hat mich das erinnert. Der Unterschied hier ist halt, du kannst die Items, die du freigeschalten hast und gefunden hast, dann gegen diese Währung quasi für einen Run schon mal ja blocken, dass du sie hast, dass genau. du die gar nicht erst finden musst. Das ist insofern immer ganz gut, wenn du genau weißt, ich möchte jetzt in diesem Run mit dem Bild spielen, ich möchte die und die Elementarzauber hoffentlich kriegen, das ist ja auch ein bisschen Glückssache, aber dafür kann man die halt ausgeben und am Anfang habe ich auch gedacht, nee, das mache ich nicht, ich will ja upgraden.
Ja, genau.
ich gebe doch jetzt nicht meine Kristalle dafür aus, aber ich bin jetzt gerade auch in meinem jetzigen Runs an dem Punkt, wo ich mir denke, ja gut, dann gebe ich die halt aus. Das ist mittlerweile alles so knackig und schwer, dass ich jeden Vorteil brauchen kann.
Ja, es macht ja aber auch Sinn, wenn man irgendwo diesen Cap erreicht, Level Cap oder irgendwie diese passiven, das irgendwann muss man die Edelsteine ja wieder ausgeben und dann kommt ja das ins Spiel. Und das ist eigentlich ganz cool, dass sie nicht so in deinem Inventar verschimmeln, sondern dass du halt dich wirklich dann vorbereiten kannst und eine Richtung wählen kannst. Aber wie fandest du denn das Kampfsystem? Ich habe jetzt schon sehr viel darüber gequatscht. Wie hat es dir gefallen als jemand, der nicht so im Beat'em-up-Genre drin ist? Ist ja auch interessant, wie das auf dich gewirkt hat.
Ja, für mich hat das, am Anfang hast du ja zwei Charaktere, Karl und Galandra. Karl ist ein Zwerg, Galandra ist eine Elfe, würde man glaube ich jetzt als eher, wenn man jetzt in dieses typische Fantasy-Unterteilung geht, sagen Dunkelelfe.
Mhm. Die mit dem Großschwert, ist wichtig.
Ja, genau.
Die ich immer gespielt habe, ja.
Und ich muss sagen, als ich die beiden im Tutorial nacheinander mal gespielt habe, habe ich mir gedacht, die unterscheiden sich absolut gar nicht.
Mhm.
Und war so, also eine kosmetische Geschichte, mehr nicht, war ein bisschen enttäuscht. Mit jedem Run merkst du dann aber tatsächlich, dass die nicht nur unterschiedliche, also sie haben alle die gleichen Grundangriffe, aber jeder arbeitet so ein bisschen anders. Galandra zum Beispiel mit ihrem Schwert ist mehr auf Reichweite aus. Das heißt, du kannst die Gegner viel weiter von dir weghalten. Karl ist eher so der, der rangeht, aber dafür, wenn du zum Beispiel die Gegner anrennst und anrempelst, dass du da viel mehr Wucht hinter ist, mehr Schaden ist. Gefühlt habe ich mir auch gedacht, dass du mit Karl die Gegner besser hochheben kannst und durch die Gegend werfen kannst. Also das fand ich dann schon mal ganz cool. Dann gibt's noch zwei weitere. Cider, das ist quasi so ein bisschen, ich würde sagen, der Rogue. Also wirklich auf Tempo, Beweglichkeit und Movement ausgehen.
Ah, der Schmale, gell? Mir sind die Namen jetzt nicht drin, aber das ist doch der mit dem Hook auch, oder?
Ja, genau. Ja. Das ist die mit den roten Haaren hat eine Maske auf und bewegt sich wie eine Puppe. Ist genau. Auch eine Puppe, in der deren Seele quasi da reingegangen ist, in diese Puppe. Und dann haben wir am Ende noch Braum, den Magier, den ich fast gar nicht gespielt habe, weil der mir so überhaupt nicht zugesagt hat vom Kampfstil, von den Bewegungen, von seinen Ultimates und so weiter. Also den habe ich kaum gespielt. Mit dem bin ich gar nicht weit gekommen. Ich habe die meiste Zeit mit Cider gespielt.
Die Roguelite-Puppe? Roguelite-Puppe, genau. Sorry.
Ja,
okay.
Und geschafft. Ja, aber geschafft habe ich es mit Galandra.
Ja, okay.
Mit der Kriegerin.
Ja, die Puppe habe ich ein paar Mal probiert, das war gar nicht meins irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Ich fand, Galandra hat für mich so direkt geklickt. Den Frosch, da den Magier, den du angesprochen hast, den habe ich auch ein paar Mal ausprobiert. Der war auch nicht so gut gefallen. Ich fand es ganz cool, dass man so durch die Level fliegen konnte, weil der aus seinem Stock da halt dann rumfliegt. Den fand ich auch mit dem kam ich am zweitesten weit, sage ich mal. Der Zwerg war auch noch cool, da hast du recht, der hat sich ein bisschen punchiger angefühlt, der hat sich ein bisschen stärker angefühlt. Und ich finde einfach total witzig, dass ein Zwerg mit Knarren. Das ist einfach eine geniale Designidee. Aber die Schwertkämpferin war so mein.
Also der Zwerg mit Knarre ist jetzt ja auch nicht so originell. Also das ist ja auch schon eher so ein bisschen Trope. Finde ich aber auch gut. Und ich habe mich jetzt nicht sehr eingelesen. Ich fand es auch eigentlich sehr sympathisch. Galandra haben sie extra genommen als der Anti-Sexy-Heldin-Part, weil während die meisten weiblichen Heldinnen in irgendwelchen Fantasy-Spielen oftmals ihren Tankini haben, also im Endeffekt die Bikini-Rüstung oder sonst irgendwas, ist die halt vernarbt, trägt einen Gambeson mit einem langen Umhang. Da siehst du keine Kurven, kein gar nichts, sondern siehst, okay, die hat echt viel Shit mitgemacht.
Ja, das ist cool.
Die sind alle gut designt, die Charaktere. Und auch die Hintergrundgeschichte von jedem Einzelnen. Du erfährst mit jedem Run so ein bisschen was. Da fällt mir ein, vielleicht sollten wir mal sagen, worum das Spiel so von der Handlung her überhaupt dreht.
Das überlasse ich dir.
So, wollte gerade sagen, das kann ich, wenn du gerne möchtest. Wir befinden uns im Lande, jetzt muss ich kurz gucken, Talam. Und Tellem bestand früher aus verschiedenen Fraktionen, die quasi das Land regiert haben. Und da gab es zum einen die Order of the Root Sisters, also quasi die, wir haben jetzt das gleiche Problem wie bei der letzten Folge mit Kim, wo wir bei Cult of the Lamb, Jenny und ich gesagt haben, hieß the remaining one, und wir dann gesagt haben, naja, der übrig gebliebene. Das klingt alles auf Deutsch so total bescheuert.
Ja, stimmt.
Also die Root Sisters, die Wurzelschwestern quasi. Mhm. Klingt wie eine Zahnarztband. Sind aber eher so ein bisschen die Anarchos, die Druiden, also mehr auf Natur und alles. Dann gibt's Piraten, Zwerge, Echsenwesen, menschliches Königreich und am Anfang eigentlich noch früher noch eine gute Fraktion, der Crimson Order, also quasi der, was ist Crimson nochmal für eine Farbe, so Scharlachrot?
Ja. Kann gut sein.
Irgendwie sowas. Auf jeden Fall ein entsprechender Orden an Magiern, der von Ezra geführt wird, einem Bösewicht? Fragezeichen.
Ja.
Es wird sich im Laufe der Handlung rausstellen, dass er dann doch scheinbar nicht nur der Evil McEvil-Face ist, aber der übernimmt quasi mit seinem Orden gewaltsam die Kontrolle über Tellem und fegt mit seiner Armee quasi überall hinweg, und die Root Sisters werden verboten. Alle Magier, die nicht dem Crimson Order angehören, werden verbannt. Und wer es wagt, sich zu erheben, der wird gleich gefangen genommen. So, und wie geht das Spiel los? Wir starten mit Karl und Galandra und überfallen einen Gefangenenkonvoi, in dem unsere Anführerin quasi gefangen ist, also die von den Root Sisters. Und das war es so ein bisschen mit der Aufmachung. Dadurch erfahren wir mehr über die ganze Hintergrundgeschichte mit dem Crimson Order und allem drum und dran. Erfahren auch, dass die anscheinend Magier nehmen und dann in so seelenlose Maschinen einsperren, wo die dann gefangen sind. Also das wirkt schon die ganze Zeit, boah, ein bisschen creepy, wenn da diese metallernen Wesen ranfliegen, so ein bisschen wie so Escape-Pods bei Science-Fiction-Serien, wo nach unten so ein tentakelartiger Arm rausfährt.
Stimmt,
und dann sprechen die mit so einer metallischen Stimme und sagen dir dann, dass du dich ihnen quasi anschließen sollst und dass Widerstand zwecklos ist. Auf jeden Fall retten wir unsere Anführerin, und ab da gilt eigentlich als einzige Regel, wir müssen Ezra, den Bösewicht, erledigen. Und dadurch kämpfen wir uns quasi durch Tellem. Und hier kommt so ein bisschen jetzt schon die Besonderheit auch. Es ist kein komplett lineares Spiel.
Genau.
Da können wir nämlich aus verschiedenen Routen wählen.
Wählen ist, glaube ich, das gute Stichwort.
Ja, genau, weil du kannst tatsächlich aus verschiedenen Routen sagen, ich möchte jetzt da und dahin. Und daran orientiert sich auch ein bisschen der Schwierigkeitsgrad. Habe ich jedenfalls das Gefühl.
Oh, echt? Das kann sein. Ich hatte auch das Gefühl, manche sind schwieriger als andere, aber ich habe jetzt gedacht, es ist eher so RNG der Gegner. Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich habe später mir die eine Route genommen, bei der ich relativ gut durchkam, wo mir das vom Setting auch irgendwie ein bisschen mehr gefallen hat. Es gibt ein paar Gegner, die nerven einfach nur, und dann gibt es wieder andere, die sind relativ angenehm. Aber ja, klar, macht es dann schwieriger natürlich.
Ja, also ich habe es insofern mir gedacht, weil manche Gegner, also manche Gebiete an sich empfand ich die Feinde als schwieriger.
Ja.
Zum Beispiel, wenn du da bei dieser untoten Krypta-Welt unterwegs bist.
Mhm. Oder ich fand auch später die Echsen, fand ich auch noch, also wenn es ganz viele sind, die weichen ja auch voll oft aus und sowas, die fand ich ganz anstrengend. Die ging mir recht um.
Ja, da fand ich den Bosskampf auch ziemlich hart. Mhm. Aber da können wir vielleicht mal auch auf die Gegnervielfalt eingehen, weil die ist relativ groß. Das hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass man so dieses typische, man kriegt Horden an Gegner XY entgegengeworfen.
Mhm.
Aber dem ist ja gar nicht so.
Nee, es ist eigentlich ziemlich divers. Ja. Möchtest du loslegen?
Ja, genau. Am Anfang kämpft man gegen Goblins. Ich glaube, du kommst am Anfang gar nicht anders drum.
Ja, du musst
durch das Goblin-Dorf.
Genau.
Und erst beim zweiten oder dritten Durchgang kannst du direkt von Anfang an noch an der Küste entlang. Dann kommst du quasi durch so ein Menschenkönigreich, musst dich erst an einem Strand entlang kämpfen, wo Fischwesen sind. Und, ich habe die so gehasst, Hunde. Diese scheiß Hunde dort in diesem Spiel, die ganze Zeit sich so, wo du echt keine Ahnung hast, kann ich jetzt deren Angriffe blocken?
Ja, ja.
Ist auch übrigens was wir gar nicht erwähnen.
Nee, gar nicht, ne?
System.
Stimmt.
Bist du damit klargekommen?
Du blockst ja, indem du reindashst.
Genau.
Du kannst Normalangriffe kannst du blocken oder halt dann reindashen. Und dann gibt es noch stärkere Angriffe, die musst du ausweichen. Das Spiel ist in 2,5D, also die Sprites sind alle in 2D. Und du kannst aber nach vorne und nach hinten, wie bei, ich weiß nicht, Streets of Rage oder bei den modernen Turtles-Teilen, halt nach vorne oder nach hinten in die Tiefe oder in die Tiefe halt gehen. Man konnte angeblich auch parryen, habe ich nie gemacht. Ich bin immer nur entweder ausgewichen oder halt habe die geblockt. Ja. Das fand ich eigentlich ganz cool. Ich habe nicht immer drauf geachtet. Ich habe ehrlich gesagt eher so Button-Mashing gespielt und ein bisschen ausweichen. Aber ich glaube, je später man ins Spiel kommt oder je tiefer man kommt, desto strategischer muss man teilweise spielen, vor allem bei den Bosskämpfen oder wenn man halt relativ viele Gegner hat, dann muss man da schon mit ein bisschen mehr Verstand reingehen, als ich das gemacht habe.
Ja, also ich muss sagen, ich habe das mit dem Parry am Anfang auch überhaupt nicht gemacht. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, Mensch, das ist ja nicht ohne Grund da drin. Und es ist wirklich schwer zu erlernen und du musst quasi für jeden Gegner dort sein Pattern lernen.
Ja.
Das hat so ein bisschen Dark Souls Manier.
Stimmt, ja.
Und wenn du das aber hast, und ich habe mir dann irgendwann geschworen, ich werde das mit dem Parry üben und zumindest bei den ersten 3-4 Welten konnte ich es dann irgendwann nicht bei jedem Gegner, aber ich hatte immer öfters den Erfolg beim Parry und das macht schon wirklich viel aus.
Und wie hast du den denn eingesetzt? Ist das dann auch Dashen oder musst du was anderes machen?
Nee, da musst du im gleichen Moment mit deinem schweren Angriff zuschlagen.
Ah, okay. Macht das dann mehr Schaden auch, oder?
Ja, das macht Schaden und vor allem du staggerst dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, staggerst du deine Feinde. Das heißt, du kannst dann einfach erstmal zuschlagen. Also das hat schon spielerisch Sinn, aber du musst unglaublich gut aufpassen und du musst das richtige Zeitfenster erwischen. Und es gibt ja auch Gegner, die kannst du nicht anders als mit Parry vernünftig angreifen. Also auch ganz am Anfang gibt es einen Goblin-Gegner, der die ganze Zeit diese schweren Attacken, die du nur parryen kannst, macht. Mhm. Ansonsten musst du immer warten, bis der mal irgendwie gekämpft hat und dann musst du hin, gibst ihm einen Schlag, gehst wieder weg und musst aufpassen, dass er dich nicht erwischt. Und ich glaube, der war das, wo ich mir gedacht habe, nee, ich lerne das jetzt, ich mach das, ich habe da keinen Bock, weil da haben sich die Kämpfe so ewig in die Länge gezogen. Und ich habe mir schon gedacht, das kann nicht gewollt sein. Das muss wirklich, das muss der Parry-Training-Gegner sein. Der zwingt mich jetzt dazu.
Da muss ich dazu sagen, du sagst die Goblin-Welt, die hat mir am Anfang immer ein Leben genommen. Also ich hatte später, wenn du weiterkommst, hast du irgendwie 2 Leben, hatte ich dann zum Beispiel bei den meisten Runs. Und ich habe immer eins in der Goblin-Welt liegen lassen. Vielleicht liegt es daran. Dann dazwischen kam ich komplett easy durch und dann am Ende wurde es nochmal anspruchsvoll, aber die Goblin-Welt, die hat mir jedes Mal das Genick gebrochen. Vor allem die Intro-Welt. Ja.
Bei der habe ich nicht die Probleme gehabt. Ich hatte teilweise die Probleme in der Alternativroute vom Anfang bei den Menschen. Mhm. Da kriegt man eine Quest von der Gruppe von Banditen, dass man in ein Lager einbrechen soll. Also Quest ist wirklich weit hergeholt. Du triffst ein paar Banditen, kannst mit denen reden und dann öffnen sie dir einen alternativen Pfad und du musst halt in so eine Lagerhalle rein und dort alle Gegner erledigen und dann war's das. Aber da waren auch, da war so ein richtig Zwischenboss, so ein richtig nerviger, wo ich mir gedacht habe, nee, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich höre das Spiel auf. Dann machen wir halt keinen Podcast. Ich schreibe den einfach und sag, ey, sorry Leute, das haben wir nicht. Ich habe es nicht hingekriegt, ich bin zu blöd dafür. Und das hat mir so viele Leben gekostet. Und ansonsten von den Welten her können wir ja mal durchgehen. Wir haben am Anfang entweder das Goblin-Dorf, wo wir am Ende einen Obergoblin erledigen müssen, so einen typischen Brute.
Einen großen, ne?
Oder die Küstenwelt. Dann gehen wir an der Küste entlang und gehen dann in eine menschliche Siedlung und dort kämpfen wir am Ende gegen einen Ausbilder, der auch grobschlächtig ist, aber den empfand ich als viel, viel einfacher. So, auf den musst du einfach nur so schnell einschlagen, dass sein Schild kaputt geht und danach hat er keine Chance mehr. Da war die Cider zum Beispiel gut.
Ja, du konntest dir dann irgendwann staggern, ne, wenn du ganz oft draufgehauen hast,
genau. Die Bosse. Ja, genau. Das konntest du bei dem Goblin-Typen nicht. Danach hat man dann die Wahl, ob man durch die Minen durch Zwergenminen möchte oder durch eine Magierakademie. Du landest aber am Ende immer beim ersten richtigen Oberboss und das ist nämlich der untote Zwergenkönig. Ja. Oh, der ist ja schwer gewesen. Da habe ich mich am Anfang echt angestellt.
Aber die Musik, holy shit, wie geil ist die
denn? Ja, die ist geil. Ja, die ist richtig gut.
Ja, können wir später drüber sprechen, aber das war ja fantastisch. Aber der hat mir auch oft, der hat mir teilweise den Boden aufgewischt, der war schon anspruchsvoll. Aber es ist auch so der Abschluss der ersten Welt von 3 großen Welten, sage ich mal.
Genau. Und dann hat man die Wahl. Am Anfang kann man noch gar nichts aussuchen, wenn man den das erste Mal geschafft hat. Dann kommt man zu den Echsen.
Mhm.
da bin ich öfters mal irgendwelche Abgründe oder Stege runtergefallen und habe dadurch sehr viel Lebensenergie verloren, was mich unglaublich angeranzt hat. Und ja, da kämpfen die schon von dir erwähnten Echsen, die teilweise sich so richtig erratisch bewegen und wo du keine Ahnung hast, springen die jetzt, kommen sie nochmal, also ziemlich unberechenbare Gegner. Wenn man dann ein bisschen weiter vorangeschritten ist, kann man als Alternative auch quasi ins Land der lebenden Toten, also da, wo unsere Elfe herkommt, das ist so eine untergegangene Zivilisation oder eine Zivilisation, die eigentlich quasi im Sterben liegt, wo man eine untote Königin am Ende erledigt und alle Wege führen dann am Ende in die Hauptstadt von dem Land, wo man Ezra töten soll.
Ja, genau.
Und das ist nochmal richtig hart, da kämpft man sich bis zu einem Basar vor. Dort kann man dann noch für sein Geld, das man im Spiel findet, verschiedene Sachen kaufen. Wenn man schlau war, hat man bis dahin nicht seine ganze Kohle ausgegeben und kann sich richtig geile Upgrades kaufen.
Ja, das also ist eigentlich ganz mächtige. Cool, finde ich, dass man vor diesem finalen Bosskampf von der Region, kannst du noch auch mal risikoreich reingehen. Du kannst ja entweder dein Geld sparen und dir dann da Upgrades kaufen. Du kannst aber noch so kleine Level in diesem Gebiet machen. Die sind nicht lang. Da kannst du, oder musst du, glaube ich, sogar machen, ne? Weil du dann so
viel musst du, für musst Tür. Du, ja.
Aber du kannst dann da richtig viele, je nachdem wie viel Geld du hast, total deinen eigenen Weg nochmal umkrempeln. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und auch Leute, sollte auch leichter werden, du kannst teilweise in den Gebieten auch Söldner anheuern, die helfen dir dann.
Ja, aber, ja.
Da hatte ich bei einem Run aber, da hatte ich irgendwie so mir 4 oder 5 Hunde genommen und hab die, also die waren total gebufft auch. Und damit kam ich echt gut durch. Die haben jeden Shit für mich gemacht, dass du auch diesen Weg gehen kannst, ne? Das war dann, ist auch cool. Also ist dann, kannst du wählen, wie du das möchtest.
Ja, aber ansonsten kannst du die NPCs teilweise echt vergessen. Spätestens, wenn es zu den Bosskämpfen kommt, sind die nur noch Kanonenfutter.
Ja.
Also dann tun die auch nichts Sinnvolles mehr. Und da hat es mir immer das Geld gereut. Also habe ich mir die irgendwann auch nicht mehr
gekauft. Ja, die schlucken irgendwann nur noch Angriffe. Und das nicht mal gut, weil du kannst ja ausweichen, aber die können das nicht.
Richtig, das ist halt das Problem. Ja, und dann am Ende sind wir dann im Palast von Ezra, müssen uns nochmal durch mehrere Türen und Tore durchprügeln, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wir müssen richtige Verteidigungswelle durchbrechen. Und ich habe das am Anfang nicht geschnallt, dass du die Türen aufschlagen musst. Und ich dachte mir immer, warum kommen da immer mehr Gegner? Hallo, hört das auch mal irgendwann auf? Und dann habe ich gesehen, dass du die Tür schlagen kannst.
Ja.
Ist meine eigene Blödheit, weil die Bösewichte sagen sogar noch, verteidigt die Tore, sie dürfen die Tore nicht zerstören. Und ich kill hier einen nach dem anderen, bin kurz davor, mein Leben auszuhauchen und denke mir, wann geht's denn weiter?
Und wenn du halt auf die einschlägst, irgendwann gelangst du ja zur Tür und dann, wenn du die Tür ja triffst, dann gibt's ja so ein Feedback, die leuchtet so auf. Und ich glaube, dadurch hättest du es auch sehen können.
Ja,
also
das
die
war
Zeichen halt sind da.
Die Zeichen sind vollkommen da, das war meine absolute Betriebsblindheit.
Aber der Bereich ist unfassbar anspruchsvoll. Also die Masse an Gegnern, das ist richtig Beat'em-up, aber wirklich anspruchsvoll. Nicht so, dass du da auch am besten einen ganzen AOE-Damage rausholen, den du hast. Das, ja, ist schon hart.
Ja, und dann am Ende kämpfst du gegen Ezra. Das ist auch nochmal ein richtig harter Kampf.
Aber richtig
den
cool.
Den habe ich gerade soeben geschafft. Der hat auch mehrere Phasen.
Mhm.
Und dann ist das Spiel vorbei. Haha, nein, ist es natürlich nicht. Dann geht die Story erst so richtig los. Wir werden es jetzt hier nicht spoilern. Auch deswegen, weil ich habe es zwar bis dahin gespielt, aber dann geht quasi ein neuer Kampagnenzweig auf und der ist nochmal richtig hart. Also ich kann nur, das ist jetzt kein Spoiler. Da tun sich dann nämlich Portale in der Welt auf und in allen Welten können auch noch weitere Gegner aus anderen Welten auftauchen und manche Gegner sind dann auch noch Magic Infused, also kriegen nochmal einen extra Buff und sind richtig hart. Kann man alles optional ein- und ausschalten. Wenn man es einschaltet, kommt man halt in der neuen Story weiter und kriegt mehr Belohnungen und so weiter und so fort. Also das ist wieder so typisch Roguelite. Ist ja bei jedem Roguelite irgendwie anders, sei es eine Ascension-Stufe oder was auch immer. Quasi der extra Schwierigkeitsgrad, der alles herausfordernder machen soll. Und hier ist es dann jetzt auch so. Und ich muss sagen, die Geschichte hat mir gut gefallen. Ich meine, die reißen sich kein Bein aus. Und die werden mit der Geschichte auch keinerlei Preise gewinnen oder sonst irgendwas. Aber sie machen ein sehr schönes Worldbuilding, allein durch die Kulisse und den Sachen, die man so im Hintergrund sieht und denen, was die Charaktere sagen. Denn jeder Charakter, den wir spielen, kommt aus einem dieser Gebiete. Und je nachdem, wo wir unterwegs sind, erfahren wir so auch ein bisschen mehr über ihre Geschichten. Das ist alles klein und nicht groß aufbauschend und auch nicht mega tragisch oder sonst irgendwas. Aber es ist nett. Es ist wirklich nett und schön.
Ja. Ja, genau.
Und verleiht dem Ganzen ordentliches Maß an Tiefe.
Ja, finde ich auch, vor allem für die Größe dieser. Es ist ja eigentlich schon überschaubar, wenn man es mal vergleicht. Aber dafür geht es dann schon gut in die Tiefe und wie du sagst, Worldbuilding und die Umgebungselemente, die dann auch nochmal reinfließen und irgendwie ist das ganze Land im Krieg irgendwie und sowas, ist schon ziemlich cool gemacht, sehr charmant, sieht hübsch aus. Ja, ich kann da eigentlich nichts hinzufügen, was du eben alles schon erklärt hast. Ist nett, macht jetzt nicht, gewinnt jetzt keinen Oscar oder sowas, aber es unterstützt das Spiel, wie es soll, und das macht es für mich einfach sehr angenehm. Ist sehr cool gemacht.
Ja. Wie hast du den Grafikstil empfunden? Wie hat der dir gefallen? Oh,
ich lieb sowas, ne? Ich bin auch großer Fan von, ist jetzt ein blöder Vergleich, aber mich hat der Stil an Hi-Fi Rush erinnert. Dieses wirklich comic-hafte bisschen und diese knalligen Farben ist ja schon grell. Nicht so düster wie jetzt zum Beispiel Dead Cells oder Blasphemous. Oder Blasphemous ist jetzt kein Roguelike, aber irgendwie so die Grafikstile oder halt Hades, wenn man es will. Das ist ein ziemlich jung gebliebener Look, der aber auch frisch aussieht und die Sprites sind richtig schön. Also mir hat das grafisch sehr gut gefallen. Man konnte vieles gut auseinanderhalten. Ich bin ja ein bisschen farbenblind. Und da hat es mir dann richtig geholfen, dass manche Figuren einfach knalliger gemalt sind als der Hintergrund und sowas. Ich fand es generell ein sehr, sehr schönes Spiel. Ja, du nicht, oder was?
Doch. Ich finde den Grafikstil auch sehr schön, aber ich habe damit sehr lange gefremdelt. Und vor allem mit dem Charakterdesign. Und jetzt nicht, oh, die sind nicht sexy oder hot oder sonst irgendwas, aber irgendwas an der Art und Weise, wie die Charaktere gezeichnet sind, hat mich nicht, gestört ist das falsche Wort. Es hat mich irgendwie ein bisschen, im Englischen würde man jetzt sagen, off balance. Ich hatte immer irgendwie das Gefühl, was stört mich hier? Oder was passt mir hier nicht? Im Großen und Ganzen muss ich sagen, gefällt es mir ganz gut, hat mich an die Turtles-Spiele erinnert. Und das wundert mich jetzt halt nicht, weil Dotemu hat ja auch, wenn ich mich jetzt nicht irre, auch die jüngsten Turtle-Beat'em-Ups gemacht, oder?
Du fragst den falschen Adis, wo bist du?
Ah, Mist, wo ist Adis? Jetzt dachte ich, du als hier, kennt ihr Brawler nicht alles in- und auswendig?
Sollte man meinen, ja.
Auf jeden Fall hat es mich so ein bisschen daran erinnert und es hat mir aber im Endeffekt echt gut gefallen. Also vor allem, je mehr ich gespielt habe und je mehr ich die Designs gesehen habe. Ich glaube, was ihm auch so ein bisschen befremdlich und oft vorkam, weil es kam mir so ungewollt komisch vor, war der Untotenkönig. Also der Zwergenkönig. Der sah so ein bisschen aus wie Rumpelstilzchen.
Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Das kann gut sein.
Mist, scheiße, jetzt dachte ich, weil das ja der erste große Boss ist, den musst du ja oft genug gemacht haben.
Ja, ist das der mit den Flammen?
Ja, das ist der mit den Flammen.
Den fand ich aber, ja, da muss ich dir ein bisschen zustimmen. Also, ich glaube, Artists würden sagen, das sieht alles ziemlich basic aus. Aber ich fand das nicht schlimm. Und der Zwergen, klar, es ist ein Zwerg, aber der ist halt trotzdem riesig. Der fand ich auch in Ordnung. So, sieht aus ein bisschen wie Grantelbart irgendwie von Weihnachtsmann und Coca-Cola.
Genau. Und das war das, wo ich da stand und mir dachte, nee, irgendwie, das passt jetzt mir hier gerade irgendwie nicht. Das gefällt mir nicht, nö. Aber das sind so die Ausnahmen. Im Großen und Ganzen hat mir das alles gut getaugt. Es war schön anzusehen. Es spricht, also es ist wirklich gut lesbar.
Ja, genau.
Ich hatte selten das Gefühl, dass ich die Übersicht verliere oder nicht weiß, wo hier gerade was passiert oder dass ein Effektgewitter abgeht. In der Hinsicht, und das ist ja noch viel wichtiger, als zu sagen, ja gut, das Design ist jetzt halt ein bisschen kantig und klobig und alles drum und dran. Also muss auch sagen, hat mir gefallen. Jetzt hattest du vorhin noch die Musik erwähnt.
Ja.
Die finde ich auch echt schön.
Ja.
Dass du die beim Zwergenkönig erwähnt hast, wundert mich nicht. Das ist so eine richtig schöne, rockige Hymne, die da abgespielt wird.
Also, war schon geil. Totales Feuerwerk für die Ohren. Total unerwartbar auch, weil die Level davor sind ja eher so atmosphärisch und nicht so actionreich.
Ja, ganz ruhig und alles, ja.
Und dann kommt man da in diesen Saal und so ein bisschen Flammen tun sich auf und dann auf einmal fetzen dir diese Gitarren auf die Ohren und der Typ rastet komplett aus. Das ist schon sehr cool gemacht. Aber auch sehr, kommt nur einmal vor, ne? Dieser Stil.
Ja. Sehr, sehr Metal.
Mhm.
Nee, aber ansonsten hat mir der Soundtrack auch gut gefallen. Der war aber vor allem eben ruhig. Gegen Ende wird er ein bisschen schneller, wenn man in die Hauptstadt kommt, aber alles angemessen im Ton. Also hat mir persönlich gut gefallen.
Und das ist ja aber auch ein bisschen unüblich, oder? Für ein Beat'em'up, dass sie so ruhige Musik wählen, weil ich habe jetzt vor nicht allzu langer Zeit halt, wie gesagt, Marvel Cosmic Invasion, glaube ich, heißt es, gespielt und da war jeder Song wie bei einem Mega Man einfach komplette Hymne und nur Höhen, sage ich mal. Also kein Song war so ein bisschen ruhiger und jetzt so Absalom ist so ein bisschen, man nimmt sich so ein bisschen die Zeit und man wird so ein bisschen so reingeleitet und es ist nicht so, da passiert genug auf dem Bildschirm, da brauchst du nicht noch irgendwie ein Feuerwerk auf den Ohren, außer für manche Momente, wo es dann halt passt. Ich fand es sehr, wie gesagt, atmosphärisch und sehr passend für das, was passiert. Das hat dieses Bild sehr gut untermauert. Und dafür, dass es ja immer wiederholende Tracks sind, weil je nachdem, wie lange du halt für den Bildschirm brauchst, auch sehr schön gemacht. Also es ist nicht aufgefallen, wenn es irgendwie geendet ist oder neu angefangen hat. Sehr schön untermauert, einfach sehr schöner Soundtrack.
Ja, kann ich nur so zustimmen. Jetzt komme ich wieder aus der Roguelite-Ecke und sage, das ist gar nicht so ungewöhnlich, dass es eher ruhiger ist. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, so, ja, wobei ein Hades hat auch ziemlich rockige Töne und alles drum und dran. Ich war jetzt gerade wieder bei Dead Cells, das auch eher zwar treibend ist, aber auch schon ein bisschen ruhiger im Hintergrund. Aber was man vielleicht auch mal ansprechen muss, und das sollte man wissen, wenn man Absalom noch spielen möchte. Roguelites sind ja auch oftmals so ein, ja komm, eine Runde mache ich nochmal eben. Das war bei Absalom für mich relativ schwer, denn ein Run dauert ganz schön lange.
Ja, ich bin wieder anderes Lager. Ich fand es total geil, wieder reinzukommen. Das war wegen einfach aufgrund des Gameplays, bin ich ganz ehrlich. Also so dieses, weiß nicht, du hast jetzt ein bisschen mehr HP, du hast eine Magieleiste mehr und dann wieder rein und nochmal kloppen. Das Gameplay hat mir so Spaß gemacht, dass ich gern wieder so dachte, gut, verschwende ich jetzt nochmal eine Stunde vorm Schlafen gehen. Ich kann ja irgendwie am Wochenende mehr schlafen.
Ja, guck mal, und da hast du wieder den großen Luxus, den ich mittlerweile
nicht habe. Stimmt, ja.
Also bei mir ist die Uhr festgelegt, um jetzt gerade aktuell zwischen 6 und 6.30 Uhr morgens wacht jemand hier auf bei uns und dann ist es völlig scheißegal, wie viel ich geschlafen habe oder wann ich ins Bett gegangen bin. Das interessiert hier niemanden mehr.
Stimmt, ja.
Und ich habe es tatsächlich bei Absalom gemerkt, dass ich auch da saß und mir dachte, ich würde gerne jetzt noch einen zweiten Run spielen, aber ich kann einfach nicht, weil so ein Run tatsächlich eine gute Stunde dauern kann.
Ja, es sind schon lang.
Wenn man wirklich bis zum Ende durchkommen sollte.
Und ich finde, sorry fürs Unterbrechen, aber ich finde auch, du kannst die Runs nicht wirklich kurz halten. Man kann nicht reingehen und sagen, ich mache diesen Run jetzt für Ressourcen, wie zum Beispiel Hades oder so, du musst, um auch viele Ressourcen einfach anzuhäufen, musst du weit kommen. Das heißt, du musst in einem Run einfach viel spielen. Du hast nicht wirklich viel Möglichkeit. Klar, du könntest es verkürzen, aber dann kannst du auch gar keinen Run starten, sage ich mal. Ich fand, das war schon wichtig, dass man viel spielen muss, um damit es sich lohnt, in Anführungszeichen. Ne?
Ja, und das kreide ich dem Spiel nicht negativ an. Das muss man wissen, weil das ist halt einfach, so ist das Spiel ausgelegt. Und ich wüsste auch nicht, wie du jetzt ein Beat'em'up noch weiter verkürzen kannst.
Ja.
Es hängt auch ein bisschen vom eigenen Skill-Level ab. Wo ich am Anfang noch wirklich lang gebraucht habe, bin ich durch manche Welten dann durchgerannt, weil ich wusste, hier kommen die Gegner, hier geht's so und dann muss ich das und den Charakter kann ich mittlerweile besser oder meine Ultimate, die ich dem freigeschalten habe, ist deutlich besser hierfür geeignet und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz muss man halt die Kämpfe erstmal ausführen. Und was mich ein bisschen genervt hat, ich meine, du kannst es dann Gott sei Dank überspringen, aber auch die Übergänge zu den Leveln, du kannst Cutscenes und Gespräche und alles skippen, aber es hat immer noch eine leichte Verzögerung. Es geht dann nicht nach dem Skip so, sondern es fadet noch so leicht aus. Und ich saß manchmal dann, dachte mir, Leute, kommt bitte, hier, Zeit ist Geld. Ich muss jetzt hier wirklich, es ist 22.30 Uhr. Ich hätte vor 2 Stunden im Bett sein müssen, wenn es halbwegs vernünftig gewesen wäre.
Das stimmt. Ja, man kann die Gespräche, also es ist auch ein bisschen mit der Knopfbelegung. Du musst ja irgendwie, glaube ich, ich habe auf dem PC gespielt, mit dem Xbox-Controller, ich glaube, B gedrückt halten. Und dann musst aber nochmal neu drücken, weil wenn ein neues Gespräch anfängt und das heißt, du musst so mischen zwischen Mashing und gedrückt halten, das war anstrengend. Aber ich finde, das ist ein kleiner Kritikpunkt irgendwie. Aber klar, hast du recht. Ja, ja. Aber meine Frage, du bist ja jetzt ein Roguelite-Veteran. Würdest du das Beginnern empfehlen, das Spiel? Oder sollten die mit anderen Roguelites anfangen? Wie bewertest du das?
Nee, definitiv. Das ist ein schönes Spiel, um ins Genre reinzukommen. Man muss halt Beat'em'ups mögen.
Ja. Finde ich auch.
Also ich glaube, wenn du keine Beat'em'ups magst, dann kannst du es gleich lassen. Ich finde aber, man kann mit dem Spiel auch gut einsteigen, wenn man Beat'em'ups noch nie gespielt hat. Also es geht beides.
Finde ich auch.
Man kann mit beiden gut reinkommen.
Ich finde, die Lernkurve ist ziemlich steil. Außer am Ende, wenn es dann richtig, wie du mit dem Parry erwähnt hast. Aber bis zum Parry ist es halt ziemlich verständlich, was man kann, was man nicht kann. Dafür ist das Kampf-Kit auch einfach zu sehr schmal. Und mit diesen Verbesserungen und sowas. Und ich finde, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe das Gefühl, das Spiel passt sich dann Skill irgendwie auch ein bisschen an, weil wenn du den Vergleich mal den ersten Run, wie wenig da noch passiert und dann einen der letzten Runs, die ich gemacht habe, plötzlich hast du Fallen auf dem Boden, plötzlich kommen irgendwie mehr Goblins dazu. Ich glaube, das korreliert ein bisschen mit deinem Level auch. Da hatte ich das Gefühl, das passt sich ein bisschen deinem Level an dann tatsächlich oder deinem Skill oder sowas. Und das fand ich eigentlich ganz schön.
Ja, ich glaube, also ob es sich an deinen Skill anpasst, das bezweifle ich ganz stark, aber es passt sich tatsächlich deinen Fortschritt an. Das heißt, wenn du weiter gekommen bist, weiß das Spiel ja dadurch auch, okay, du hast mehr geschafft.
Genau.
Und ich denke, da wird auch der Level, den der im Hintergrund immer höher wird, auch eine Rolle mitspielen. Ich meine, ich bin jetzt bei Level 64 oder so mittlerweile. Und aber gut, in diesem New Game Plus Modus kommen sowieso ganz andere Sachen noch dazu. Ist witzig, wenn du da das erste Mal bei dem Goblin Boss hinkommst, bei diesem Hau drauf, geht ein Portal auf, dann kommt der in Rot raus und dann sagt er, ich bin Xup-Xup, der Bruder von Zop, den du vorhin besiegt hast. Und ich so, ah ja, okay.
Alles klar, kriegst du halt auch aufs Maul.
Ja, low effort.
ein Punkt noch, den wir gar nicht angesprochen haben, es geht um die Verbesserung in den Leveln. Du kommst, meistens wächst so eine Wurzel raus aus dem Boden und die haben drei Verbesserungen. Und die.
Stimmt, wir haben das Magiesystem komplett
verändert. Einfach völlig ignoriert. komplett irrelevant. Genau, und da gibt's, glaub, drei Elemente: Wasser, Wind und Feuer.
Gibt noch Tod.
Tod?
Ja, dass du. Ah, hast du das noch
weiß nicht? Weiß ich nicht.
Das, Necromancy.
Ah, doch, doch. Ja, ja, stimmt. Aber hat das Auswirkungen auf die Angriffe auch? Oder nur auf.
Ja, ja, teilweise.
Na, siehst du mal. Genau, du kannst dich dann, wenn man, je nachdem, was du, worauf du Bock hast beim Run, ist wahrscheinlich auch bei jedem Charakter unterschiedlich, was man da am besten wählt. Feuer verbrennt die Gegner, die kriegen dann Damage over time. Wind kann Aerial-Angriffe verbessern und so einen Wirbelsturm erzeugen. Beim Wasser ist es, glaube ich, dass dein Dash noch Damage macht und so Wellen schlägt. Und Necromancer.
Du kannst Gegner in so Bubbles, kannst Gegner in so Blasen einsperren und alles.
Ja, also je nachdem, worauf man strategisch irgendwie Bock hat, aber im Endeffekt sind alle auch so, haut drauf. Also so viel verändert sich nicht, aber wenn man möchte, kann man eine Richtung einschlagen, genau.
Genau, deswegen habe ich die, glaube ich, auch einfach so als vorausgesetzt genommen, irgendwie ein bisschen, gehören halt mit dazu. Aber ja, die muss man zumindest einmal kurz erwähnt haben. Die sind ganz nett, das ist dieses typische Roguelite-Ding wie bei Hades. Du gehst dahin und kannst aus verschiedenen Sachen auswählen und ja.
Ja.
Ist jetzt aber auch nicht so dermaßen erwähnungswürdig, finde ich.
So Voraussetzung wie für Snore wahrscheinlich.
Ja. Das Thema Multiplayer können wir abhaken. Habe ich von dir schon gehört, haben wir beide nicht ausprobiert.
Ich habe probiert, mit Randoms zu spielen. Nie einen gefunden. Keiner wollte mit mir spielen. Wir hatten es ja eigentlich geplant, aber es hat irgendwie nicht gepasst. Ja, aber schade, dass man online, also wenn man eine Freundin oder einen Freund zur Hand hat, würde es wahrscheinlich gut funktionieren. Ich kann es mir gut im Multiplayer vorstellen. Kann mir aber auch vorstellen, dass der Bildschirm dann noch mehr flashy wird und noch mehr los ist. Leider im Singleplayer online, ich habe niemanden gefunden, irgendwie.
Ich hätte ja Couch-Koop machen können, aber jedes Mal, wenn ich dieses Spiel gespielt habe, hat Jenny so unbeeindruckt auf den Bildschirm geguckt. Und als ich gesagt habe, willst du auch mal, hat sie ganz schnell irgendwie was anderes gemacht.
Ganz schnell beschäftigt, ja.
Ganz schnell mit dem Hund raus oder das Kind gebürstet oder sonst irgendwas. Nee, also da war das Interesse jetzt nicht so riesig, aber ich kann mir vorstellen, dass das gerade im Couch-Koop mit Leuten, die das auch mögen, das Genre und alles drum und dran, dass das ein unglaublicher Spaß sein kann.
Glaube ich auch, ja. Und es ist, wie gesagt, leicht reinzukommen. Also man kann auch jemand Frisches oder einen Newcomer irgendwie reinnehmen und auch Spaß haben.
Genau. Ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben alles, oder?
Ja. Gibst du hier eine Wertung ab? Nee, du bist doch jemand, der Zahlen hasst, ne?
Nee. Ich geb nie Wertung. Ich sage euch einfach nur, würd ich's euch weiterempfehlen und da kann ich ein bedenkenloses Jupp sagen.
Ich auch.
Wenn ihr beide Genres mögt, greift ruhig zu.
Vor allem für 30 Euro.
Das ich wollte gerade sagen, es ist ja nicht mal teuer. Ja. Es ist ja auch wirklich, und dafür kann man viele, viele Stunden da reinstecken. Und wenn man es dann noch im Multiplayer mit Freunden spielt, macht das, glaube ich, nochmal umso mehr Spaß. Und von daher, ja, könnt ihr zugreifen.
Genau. Kann ich nur beipflichten. Ich finde es auch ein sehr kurzweiliges Spiel. Also man kann auch schnell reinhopsen mal für eine Runde abends, auch wenn die Runden sehr lang sind. Aber es macht irgendwie alles richtig, glaube ich. Und für jemanden, der Roguelites nicht so, ich springe jetzt nicht im Dreieck, weil Roguelite angekündigt wird, fand ich sehr cool. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Gameplay top, Steuerung top, Artstyle top, Musik top. Klar, ein paar kleine Kritikpunkte hier und da. Aber so overall kann ich es jedem eigentlich nur ins Herz legen, ob Fan oder nicht. Ja,
greift zu. Na gut, dann genau. Micha, danke schön.
Ich danke.
Das war jetzt ja kurz und knackig.
Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, kurz und knackig, ja, fast schön. Eine Stunde, wie eine Runde Epsilon.
Ja, genau, eine Runde Epsilon und das war's. Nee, war schön, dass du mal wieder zu Gast bei uns warst.
Ja, hat mich gefreut, weil jetzt die Pilotfolge, was ist jetzt auch ein Jahr her. Ihr hattet doch jetzt Jubiläum, ne?
Ja, wir hatten jetzt Ende Februar unser einjähriges.
Sehr schön, cool. Ja, hat mich gefreut, wieder hier zu sein. Ich komme gerne wieder. Vielleicht überschneidet sich das ja nochmal. Ja,
immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Aber wisst ihr was? Wisst ihr, wo Micha ist?
Wo bin ich?
Micha ist bei uns auf dem Discord. Mhm.
Das stimmt. Da könnt ihr auch mal vorbeischauen, wenn ihr Bock habt, mit uns ein bisschen zu schreiben, ein bisschen zu quatschen. Immer herzlich willkommen. Sage ich jetzt einfach mal. Ich übernehme das einfach mal gerade. Ich halte die Tür auf.
Ja, bitte, bitte. Du kannst schwärmen mal ein bisschen vom Discord, wie toll der ist. Nee, also schaut auf jeden Fall vorbei. Würden uns freuen. Link ist wie immer in den Shownotes. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen guten Morgen, guten Abend, guten Mittag, schöne Pause, Nachhauseweg, wo auch immer. Und Micha, wir sprechen uns definitiv nicht erst in einem Jahr.
Will ich doch hoffen.
Und von daher, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.